So, moin, also kurze Ansage hier vorneweg. Diese Folge, die hier jetzt so kommt, die habe ich schon vor ein paar Wochen aufgenommen. Da war ein Fehler drin. Das hat ewig gedauert, bis ich mich aufraffen konnte, den zu beseitigen. Und jetzt ist hoffentlich alles richtig. Und jetzt habe ich aber in der Zwischenzeit auch schon den neuen Godzilla gesehen, also den Minus 1. Und dachte mir, dann packe ich dann noch eine kurze kleine Besprechung dann hier ans Ende. Also wundert euch nicht, wenn dann so knapp nach einer Stunde der Rolf-Kram vorbei ist und ich mich verabschiede. Da kommt dann noch eine Godzilla-Besprechung am Ende, bloß weil ich eventuell ein bisschen spoilen will und so weiter. Machen wir das dann lieber zum Schluss und der andere Kram zuerst. Also, wer für Godzilla kommt, ungefähr eine Stunde, 2 Minuten, dann kommt Godzilla. Hier sind wir wieder beim Kompendium des Unbehagens in einer Aal-Episode. Und ja, das hat eine Bewandtnis, dass ich hier heute aufnehme. Erstens haben wir die letzten Tage sehr viel mit Norman aufgenommen, was natürlich immer wieder wunderschön ist, denn wir lieben Norman sehr. Doch ist es vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch ganz nett, zwischendurch was anderes zu hören, dass wir ein bisschen Abwechslung drin haben. Und da mir der gute Rolf, unser liebster Rolf, der beste, den wir haben, mal wieder neulich eine E-Mail geschrieben hat, also neulich, ist auch schon wieder ein paar Wochen her, mit ganz viel Kram und Fragen und er hätte gern mal wieder lecker Aal. Also soll er das auch haben? Und falls ihr sowas auch haben wollt, könnt ihr aber warten, bis Rolf wieder eine E-Mail schreibt. Oder ihr schreibt selber mal was. Oder was auch immer, oder hofft, dass ich von mir aus was aufnehme, aber ja, ich war zuletzt nicht so ganz bei der Sache. Aber bin ich heute auch nicht. Insofern machen wir jetzt einfach mal hier. Und es ist eine sehr lange E-Mail. Es sind ungefähr 3 DIN A4 Seiten. Ich muss mir das hier extra in so ein Word-Dokument kopieren. Weil Open Office Writer Dokumente ist das hier nicht Word. Und ja, gucken wir mal, was er schreibt. Also, Nyan Passu, Michael, was ist ein Nyan Passu? Oh Gott. Es wird mal wieder Zeit für ein phänomenales Japan-Fragepaket. Meinerseits ja, das denke ich auch. Das ist sehr schön, das freut mich sehr. Wenn's zu viel ist, darfst du gerne zensieren oder kürzen. Nein, ich werde weder zensieren noch kürzen. Wenn's zu viel ist, kommt's in 2 Teilen und dann schauen wir weiter. Erstmal wieder ein herzliches Dankeschön für deine ganzen Podcasts, die mich als Möchtegern-Japaner immer fühlen lassen, doch etwas näher dran zu sein. Geht eben nix über Erfahrung aus erster Hand und ich wiederhole mich, über deinen Japan-Weg kannst du bestimmt schon ein Buch füllen. Wenn du dann irgendwann mal wieder deine Zelte in der Heimat aufschlägst, verdienst du dir einfach eine goldene Nase mit deinen Bestsellern und kannst dir dann bestimmt auch mal öfter hierzulande einen feinen Aal genehmigen. Ja, wurde mir schon öfter, dass ich mal ein Buch schreiben soll. Macht ja eigentlich jeder. Vielleicht. Also, Kapitel 1. So läuft's in Japan. Hier erstmal ein paar kurze Fragen zum Warmwerden. Als Lehrer wird man ja gerne mal, gerade von jüngeren Klienten, gebeten, in Freundebücher zu schreiben. Kamst du auch schon mal in diesen Genuss und hast du dann über Lieblingsfarben und das will ich mal werden sinniert? Gibt's sowas in Japan überhaupt? Ansonsten schon mal beschenkt worden oder dergleichen? Mittlerweile hebe ich auch schon mal ein nettes Bild oder gebasteltes der Schülerinnenschaft auf. Mit dem Alter weiß man sowas irgendwann doch mehr zu schätzen. Also ich glaube, dieses Freundebücher-Ding ist hier kein Ding. Habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört. Weiß ich nicht. Dafür müsste man aber vielleicht auch mehr in der tatsächlichen Schule drin stecken. Ich bin ja an einer privaten Sprachschule, wo jetzt auch nicht so viele Kinder sind, zumindest bei der aktuellen, bei den alten waren das schon mehr. Aber ja, ich habe durchaus mal von einer Schülerin eine Neujahrsgrußkarte bekommen. Das ist hier ein sehr gewöhnliches Ding. Ein paar von den aktuellen Schülerinnen und Schülern bringen öfter mal irgendwelche Süßigkeiten mit oder so. Ich hatte früher mal einen, der hat jede Woche ein Käffchen mitgebracht. Das war auch immer sehr schön. Also so Kleinkram gibt's schon mal. Da bekommt man schon mal was. Aber ansonsten, eine Schülerin, die hat auch mal ein Bild von mir gemalt. Aber das war erstens viel zu attraktiv für mich. Das konnte ich gar nicht sein. Hatte auch so richtig geil wallendes Haar. Und das habe ich eigentlich nicht mehr so. Und das hat sie mir aber auch nicht geschenkt, sondern das hatte sie auf ihrem Tablet und ja, hat sie mir nur mal gezeigt, ganz verschämt. Ja, sie hat mir auch noch andere Dinge gezeigt, die, glaube ich, nicht so erwähnt werden sollten. Das wollte ich auch nicht. Das war etwas komisch. Ja, genau, aber... Ja, gemalte Bilder hatte ich ganz früher, als ich Working Holiday gemacht hatte. Da habe ich manchmal haben wir im Unterricht irgendwas gemalt und da habe ich das anschließend geschenkt bekommen. Das war schön. Ja, aber in letzter Zeit passiert sowas eigentlich eher nicht. Ja, da gibt es vielleicht mal irgendwie eine Kleinigkeit zu essen oder so. Also wir haben tatsächlich relativ viele Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig für die ganze Belegschaft irgendwie eine Packung Knabberkram oder Süßigkeiten oder so mitbringen. Ist ja hier auch so die große Tradition des Omiyage, also so quasi Mitbringsel. Heißt, wenn man irgendwo in Urlaub fährt oder so, dann bringt man seinen Bekannten, die man so hat, irgendwie eine lokale Spezialität mit. Und das nimmt auch gerne mal Überhand. Das hat auch ziemlich eklige Zwangsformen quasi, dass man für die ganze Belegschaft der Arbeit irgendwie was mitbringen muss und das ist teilweise wohl so schlimm, dass manche Leute einfach verheimlichen, dass sie verreist sind. Ja, passiert. Weiter zum Überraschung-Essen. Nach jetzt 3 Jahren intensiver Beschäftigung mit Japan, okay, meist durch Film, ich gebe es ja zu, würdest du beipflichten, dass das Essen für JapanerInnen schon sowas wie der Lebensmittelpunkt darstellt? Ich habe, glaube ich, noch keine Film-Anime-Serie gesehen, wo nicht auch genüsslich mehrere Male zu sich genommen worden sind. Die japanische Küche gilt ja auch als beste der Welt, wenn ich mich da richtig umgehört habe. Sowas wie Bentos gibt es ja bei uns gar nicht. Und wenn man so manchen Inhalt der Frühstücksdosen hier betrachtet, dann müssen wir noch dazu lernen. Und da du ja jetzt bestimmt schon gut japanisch gespeist hast über die Jahre, hau mal deine Lieblingsgerichte raus oder auch was so gar nicht ging und kochst du selbst auch schon. Ich stell mir das immer wahnsinnig zeitaufwendig vor. Und isst du mit Stäbchen? Wie schwer ist das zu lernen? Ich finde, es gibt was her, ist über sehr Ich finde, es gibt was her, ist über sehr unpraktisch. Also vielleicht ist aber sehr unpraktisch. Wenn man so richtig Kohldampf hat. Ja, Essen ist super wichtig. Hat auch gerade in so Filmen und Serien natürlich immer diese Konnotation, dass gerade vor langer, langer Zeit, das ist heute eigentlich nicht mehr so, aber so diese Fetischisierung der Familie, die zum Essen zusammenfindet und da dann über das sinniert, was so geschehen ist, was ja auch dann gerne mal, wenn der Vater eigentlich nur bei der Arbeit ist, dann so der Moment ist, wo man ihn dann vielleicht doch mal zu fassen bekommt. Und ja, das hat natürlich dann in Popkultur schon so eine regelrechte Fetischisierung des Familienidylls und ja, aber wenn man auch hier sonst irgendwie Leute fragt, was hast du gemacht, heißt es meistens, oh, ich habe irgendwas gegessen. Sind Leute verreist, fragst du, oh, was gibt's denn da? Dann sagen sie dir das lokale Essen, was natürlich in vielen, vielen Ecken einfach Fisch ist, denn ne, ist halt an der Küste und dann gibt es halt da einen anderen Fisch als woanders. Aber ja, es kann dir auch wahrscheinlich jeder für jede Region im Umkreis sagen, was wo das die lokale Spezialität ist und so weiter. Also das ist schon so ein richtiges Ding, aber eben auch ein bisschen rückläufig insofern, dass, wie du schon selber schriebst, natürlich es sehr zeitaufwendig ist. Also ein traditionelles Menü, also auch zum Beispiel so ein traditionelles Frühstück, da hast du ja gerne mal einen gegrillten Fisch, du hast Reis, du hast Suppe, du hast irgendwie eingelegtes Gemüse, du hast ein bisschen irgendwas mit Miso, du hast hier was, du hast da was, du hast ja etliche kleine Portionen von irgendwas anderem und das ist natürlich ein Aufwand, den du als berufstätiger Mensch eigentlich kaum hinkriegst. Ne, das ist dann immer noch so, geht's quasi zurück auf dieses Konzept, ha, du hast halt die Hausfrau zu Hause, die sich ruhigen Gewissens um alles kümmern kann und dann alles macht und gar kein Problem. Aber das ist halt heutzutage nicht mehr, wenn du heutzutage eine Familie hast und meistens beide Elternteile arbeiten und die Kinder sind ständig am Lernen und da hat dann eigentlich keiner so richtig Zeit, so exzessiv zu kochen. Weshalb halt so diese ganz traditionelle Küche ein bisschen rückläufig ist. Die Bentos sind dafür aber umso geiler, die kriegst du auch überall, die sind auch relativ günstig und da ist dann halt ordentlich was drin, ne? Da kriegst du auch dafür 2, 3 € schon mal so ein fertiges Menü mit irgendwie Reis, irgendwas fleischig oder fischigem, Haufen Gemüse und einer netten Soße oder so und dann hast du da ganz gut was zu essen. Auch halt die Suppen, so Miso-Suppe und so weiter, kriegst du auch prima als Instant und dann haust du dir das rein, das ist überhaupt kein Thema, wunderbar. Ja, das ist natürlich geil. Auch so dieses Ding mit den Onigiri, also den Reisbällen, die kann man auch prima selber machen, das ist ja kein Problem. Aber die kriegst du ja hier auch überall hinterhergeschmissen. Und in Deutschland ist es ja auch irgendwie so nicht richtig vorstellbar. Aber ja, das ist das große Ding, was halt die Zeitfrist ist, dass man hier durchaus sagt, wird dreimal am Tag gekocht. Ne, morgens, mittags, abends warme Mahlzeit, wenn ich denen dann erkläre, dass in Deutschland meistens 2 Mahlzeiten kalt sind und zum Großteil eben aus Brot bestehen in Deutschland, dann gibt es schon mal ungläubige Blicke und man weiß nicht so recht, irgendwie was damit anzufangen. Denn das ist dann doch irgendwie ein bisschen drollig. So. Mit Stäbchen Essig, ja, natürlich. Muss man nicht unbedingt. Also zu Hause mache ich es auch nicht mehr ganz so oft. Habe ich die in der Anfangszeit gemacht, aber irgendwann dachte ich mir auch, ach, scheiß drauf. Nimmst halt die Gabel, ist bequemer für mich immer noch. Aber es ist gar nicht so schwierig, wenn man so richtig Hunger hat, dass man damit eben schnell und zackig isst, ist auch eigentlich gar nicht so schwierig zu lernen. Also ich würde mal sagen, du musst dir auf jeden Fall einmal angucken, wie man die Dinger ordentlich hält. Also du packst das eine Stäbchen so zwischen Daumen, Zeige und Mittelfinger. Na, dass das so zwischen Daumen und Zeigefinger durchgeht, wie so ein Stift quasi. Und das andere legst du dann da unten auf den Ringfinger. Und dann kannst du das da ganz gemütlich bewegen und greifen und so Sachen. Es geht ziemlich schnell. Da kannst du auch prima mit schaufeln, wenn du jetzt einfach nur Reis schlingen willst. Also, das musst du auch schon mal irgendwo in einem Film oder Serie gesehen haben. Also, wenn die so richtig loslegen mit den Stäbchen, da gibt es kein Halten, da wird gefressen wie sonst sowas. Das ist überhaupt kein Problem. Du musst dabei halt auch bedenken, dass dann eben zwangsläufig alles Essen in mundgroße Stücke geschnitten ist. Also, außer du hast jetzt halt mal so einen Fisch, aber da kannst du ja auch so mit den Stäbchen ein bisschen Fleisch quasi rausziehen. Also, das ist überhaupt kein Problem, da schnell zu essen. Ja, ich finde es auch gar nicht so schwierig oder so schwer zu lernen. Gibt halt ein paar Lebensmittel, die ein bisschen schwieriger sind zu essen. Nehmen wir mal Tofu, der ist halt sehr weich und wabbelig, das ist schon ein bisschen schwieriger. Und Reis ist halt immer das Ding, wenn man so aus Deutschland gewohnt ist, da hast du ja eh diesen Basmati-Reis gern noch mit einer Soße drauf und dann kannst du den halt nicht mit Stäbchen essen, das ist unmöglich. Aber wenn du hier den normalen Reis hast, dann ist da keine Soße drauf, dann ist der auch so richtig klebrig und kannst du den locker schnell mit Stäbchen eben essen. Das ist überhaupt kein Ding. Aber ja, wie gesagt, kann man eigentlich ganz locker lernen, ist überhaupt kein Problem. Würde ich halt dann lieber zu Hause machen. Ganz großartig auch, habe ich neulich erst wieder gesehen. Wenn du das als Kleinkind beigebracht bekommst, dann gibt es so Übungsstäbchen, wo eben noch so Ringe dran sind, wo du die Finger durchstecken kannst, damit das ein bisschen so mehr so als Fingerverlängerung funktioniert. Ist ganz großartig. Ja, aber kann man prima machen. Ich würde es zu Hause machen, weil es da sicherlich ein paar Unfälle gibt. Und ja, genau. Kommen wir zum nächsten Punkt. Dann mal wieder zu den beliebten Vending Machines, also Automaten. Du fragst ja auch, wie heißen die eigentlich auf Japanisch? Das ist ein Jido Hanbaiki, also eine Selbstbewegungsverkaufsmaschine. Gab es eigentlich mal eine politische Diskussion über den ganzen Plastikmüll? Ich krieg mittlerweile immer die Krise, wenn ich Leute mit den Plastikflaschen rumlaufen sehe. Und gefühlt hat sowas irgendwie fast jeder dabei. Aber das mag auch Klischeedenken sein. Insofern klär mich gerne mal auf. Und auch hier, leckerste Getränk für dich und was geht gar nicht. Ach so, wir hatten ja vorhin noch vergessen, beste Essen und was gar nicht geht. Machen wir erstmal ganz kurz die Maschinen und dann gucken wir weiter. Plastikflaschen hat tatsächlich irgendwie jeder dabei. Die gibt es halt auch überall, aber ich würde mal sagen, aus den Automaten werden gar nicht so wahnsinnig viele geholt, weil es dann meist doch ein bisschen teurer ist, aber. Ja, auf jeden Fall. Gerade halt im heißen Sommer musst du irgendwas zu trinken dabei haben, sonst stirbst du einfach. Und nee, es ist tatsächlich ein ganz normales Ding. Ist ganz lustig auch, was den Müll angeht, dass ja die quasi Plastikflaschen und Dosen und was da nicht alles gibt, die haben separate Mülltonnen. Denn normalerweise gibt es ja keine Mülleimer überall. Was mir erklärt wurde, was überhaupt keinen Sinn ergibt, wurde mir erklärt nach den Terroranschlägen 95 auf die Tokioter U-Bahn. Die hatten wohl ihre Dinger da irgendwie in Mülleimern versteckt und deswegen hat man dann anschließend überall die Mülleimer abgebaut. Was halt für mich keinen Sinn ergibt, weil überall Mülleimer stehen für Plastikflaschen. Und das ist sehr, sehr bizarr und merkwürdig und ich finde es auch ein bisschen lästig, aber das ist dann vielleicht auch ein Grund, warum alle halt die dabei haben, weil sie die dann immer noch so ein bisschen mitschleppen müssen zum Mülleimer. Wenn es denn gibt, wenn deinen normalen Müll loswerden willst, musst du schon zum Kombini reingehen. Aber ja, ich finde das ganz bizarr, wie das irgendwie, ja, so sich aufteilt in Flaschen, darfst du Mülleimer haben. Und alle anderen sind gefährlich für Terror. Ganz kurios. Aber ja, liebste Getränke. Ich bin ja eigentlich getränkemäßig ein ganz klassischer Cola-Junkie und Cola gibt es hier nicht so viel Gute. Aber hier gibt es eine ganz gute zuckerfreie Pepsi, die macht Spaß. Aber ansonsten, was jetzt nicht unbedingt aus Automaten kommt, sondern was man besser in einem guten Kaffee trinkt, ist natürlich die Melon Soda. Das heißt, so eine Chemie-Melonenbrause gerne als ein Float, also mit einer Kugel Vanilleeis rein, ist super geil. Kann man gerne machen. Ich finde es auch immer ganz interessant, die monatlichen Getränkespezialitäten bei Starbucks, auch wenn ich ansonsten Starbucks ziemlich scheiße finde. Die haben immer so komische monatliche Getränke. Diesen Monat ist es für Halloween so ein komischer schwarzer Frappuccino mit so ein bisschen Puddinggeschmack. Und wenn da zu viel drin rührst und die Sahne reinrührst, dann sieht es plötzlich aus wie Beton. Ja, aber da gibt es manchmal ganz geile Sachen schon. Aber ja, was diese typischen Automatengetränke angeht, ist jetzt eigentlich nichts Ungewöhnliches, was ich irgendwie super gut finde. Bei uns bei der Arbeit im Automaten hast du so eine ganz nette zuckerfreie Apfelbrause, die ist ganz gut. Und natürlich sind Automaten immer mal ganz gut, falls du wirklich mal Mineralwasser mit Sprudel haben willst, denn da kriegst du das tatsächlich auch mal. Normalerweise gibt es ja hier immer einfach nur so Wasser, so still. Und dementsprechend, ja, ist das ein bisschen schwierig. Getränke, die gar nicht gehen, wird mir jetzt gar nichts spontan einfallen. Also ich hatte hier, glaube ich, noch nichts, wo ich mir dachte, oh mein Gott, das schmeckt wie reingekackt. Nö, wüsste ich nicht. Aber kommen wir noch mal zum besten Essen. Beste Mahlzeiten. Also klar, so ganz, ganz traditionell. Ich war ja letztes Jahr in Wakayama wandern. Und da gab es dann so ein ganz traditionelles Frühstück und Abendessen. Das war schon ziemlich geil, halt wie vorher beschrieben. Aber ja, ansonsten so das typische Osaka-Essen finde ich eigentlich wahnsinnig gut. Das heißt Okonomiyaki. Das ist ein bisschen wie Pfannkuchen mit einem Haufen Gemüse drin, also primär Kohl, so klein gerieben und dann eben so ein bisschen pfannkuchenmäßiger Teig, natürlich nicht süß. Und das wird gebraten und dann so die Standardvariante ist dann eben mit so ein paar Schweinestreifen rein und obendrauf kommt so eine braune Soße. Die nehmen wir für alles braune Soße. Und so Thunfischflocken, ein bisschen Algenkrams. Ist super geil. Das gibt es halt auch in Varianten mit irgendwie so Mochi und Käse drin. Also Mochi, diese Reiskuchen, diese klebrigen, wo Neujahr immer die ganzen alten Menschen dran sterben. Super, super geil. Hat halt den Vorteil, dass das Ganze ein bisschen ist wie Pizza. Das heißt, du kannst, also Okonomiyaki heißt ja im Prinzip auch Brat, was dir gefällt. Ja. Und da kannst du eben alles reinmischen. Also ich hatte da schon welche mit Kimchi. Neulich hatte ich einen, der hatte dann eher Frühlingszwiebeln statt Kohl. Und unten drunter noch so ein paar gebratene Nudeln. Auch geil. Und das Ganze dann mit so bisschen Rind und Cognac. Cognac. Ich glaube, das heißt auf Englisch auch Cognac, auf Deutsch habe ich überhaupt keine Ahnung. Das ist so, riecht nach Meer und schmeckt nach gar nichts, hat 0 Kalorien. Ist geiles Diätessen. Also stinkt halt wie Sau, aber ist super Diätessen, weil es halt quasi keine Kalorien und keinen Geschmack hat. Kannst du alles mitmachen, was du willst. Ziemlich super. Also Okonomiyaki so ganz weit oben auf der besten Liste. Kann man halt auch wunderbar vegetarisch machen, wenn man das möchte. Auch mit Käse und es ist einfach sehr, sehr vielfältig und geil. Anderes geiles Essen ist Kushikatsu. Kushi ist einfach nur ein Spieß und da wird dann irgendein Essen draufgepackt und das wird frittiert. Und das ist halt geil. Das wird in so eine braune Soße getunkt. Natürlich darf man nicht doppelte dippen, denn da spuckt man den anderen quasi in die Soße, ne? Kennt man. Und ist ein ganz simples Essen, ist ganz, ganz großartig. Da hast du halt auch normalerweise, wenn du da in ein Restaurant gehst, dann irgendwie eine Karte mit, keine Ahnung, 30, 40 verschiedenen Sachen, die du dir aussuchen kannst. Und kriegst so einen Spieß nacheinander und frisst und frisst und frisst und gibst einen Haufen Geld aus. Und ist geil. Kann ich nur empfehlen. Also Kushikatsu, super gut. Kann man, glaube ich, auch ganz, ganz okay selber machen, wenn man halt frittieren mag. Ist mir auf jeden Fall lieber als Tempura, was ja sonst immer der geile frittierte Scheiß ist. Ist auch geil, aber Kushikatsu ist geiler. Und ansonsten eben halt die ganzen Suppen, Ramen. Ganz großartig hatte ich mal Tantanmen. Das ist so eine bisschen schärfere Variante mit so Chiliöl und so weiter und das noch mit so geriebenem Käse rein. Super geil. Oder eben Udon. Meine bevorzugte Variante ist natürlich Curry-Udon. Das heißt, du hast diese dicken, es ist glaube ich kein Reis, es ist, auf jeden Fall so dicke Nudeln. Und die schwimmen dann quasi einfach nur so in Curry. Es gibt da noch eine Variante, wo tatsächlich, also sind Weizennudeln. Es gibt da noch eine Variante von den Curry-Dingern, wo du tatsächlich einfach nur so Brühe hast, dann die Nudeln rein und dann Curry drauf. Aber geiler ist einfach nur die Nudeln in Curry schwimmen lassen. Die nimmst du auch gerne, wenn du so ein, wie heißt es auf Deutsch? So ein Hotpot ist es. Ein Feuertopf ist es, glaube ich. Wenn du den hast, also da hast du ja so einen Topf auf dem Tisch mit einer so quasi Suppe und dann haust da so nach und nach das Zeug rein, was du essen willst, kochst das da so ein bisschen drin und dann isst da schnell raus. Weil irgendwann fertig bist mit deinen ganzen Zutaten und dann noch diese Suppe über hast, dann kannst du auch gerne nochmal diese Nudeln reinschmeißen. Super gut, alles geil. Also ja, das typische Osaka-Essen. Takoyaki ein bisschen außen vor, da sind super, aber bin ich nicht so der ganz große Fan von. Aber ja, das ist so das Geilste. Ne? Also klar, Sushi und Sashimi, also quasi Sushi ohne Reis, auch immer gut, aber nee, ich bin da eher für dieses Zeug. Gut, nächster hier auch interessant. Da hierzulande ja die Inflation um sich greift, wie sind die Lebenserhaltungskosten bei euch gerade so? Wenn ich mich an den japanischen DVD-Blu-ray-Preisen orientieren würde, wäre mir geradezu Angst und Bange, aber ich nehme auch mal an, dass man in Tokio gegebenenfalls auch kostengünstiger lebt als in Osaka. Was? Umgekehrt. Osaka ist kostengünstiger als Tokio, weil Tokio halt viel, viel größer und viel, viel überlaufender ist. Ist schwieriger, eine Wohnung zu zivilisierten Preisen zu finden. Also ja, Osaka sollte eigentlich kostengünstiger sein. Die DVD- und Blu-ray-Preise sollte man nicht als Referenz nehmen, denn die waren schon immer obszön. Die waren schon immer sau, sau hoch. Was auch daran lag, dass einfach der Verleihmarkt viel, viel größer war und sich bis heute noch so ein bisschen hält. Also findest du heute noch Videotheken und so Kram, was halt in Deutschland und anderen Ländern viel, viel früher ausgestorben ist. Und Streaming hat dafür länger gebraucht, bis es kam. Die Blu-ray hat sich auch nicht so sehr durchgesetzt. Da hat sich die DVD auch länger gehalten. Insofern, das würde ich jetzt nicht als Referenz nehmen, aber nur mal so als Beispiel, meine Stromrechnung war jetzt im Sommer, weil ich viel Klimaanlage benutze, vielleicht so 2500, 2700 Yen. Das sind, glaube ich, aktuell keine 20 € im Monat dann Stromrechnung. Ist jetzt nicht so absurd. Und ich glaube, die Lebensmittelpreise sind natürlich auch alle hochgegangen. Und das nicht zu knapp. Also, ich hatte da eine Sorte Instant-Nudeln, die habe ich ganz gerne gegessen. Die hat letztes Jahr irgendwann noch 170 oder 180 Yen gekostet. Jetzt ist sie, glaube ich, bei 230. Ja, wird alles teurer. Aber ich würde sagen, es geht fast noch. Also, man lebt noch, man lebt noch. Also, du kannst auch immer noch so 6 Scheiben Brot für 100 Yen kaufen. Das ist nicht unmöglich. Also, man kann ganz okay überleben. Ist keine Katastrophe. Das größere Problem, was hier aktuell herrscht, ist, dass die Gehälter seit Jahrzehnten nicht steigen. Was heißt, dass im Moment eigentlich alle schrecklich unterbezahlt sind und ja, da sollte man, glaube ich, eher was drehen, um eben diesem Problem Herr zu werden. So, jetzt erstmal hier letzter Punkt zum allgemeinen Japan-Kram. Letzter Punkt, Japan erkunden. Was waren denn so die schönsten Fleckchen bislang für dich? Und wo willst du noch so alles hin? Hokkaido schon gesehen? Wäre mein erster Ort, den ich unbedingt würde sehen wollen. Ah, da bin ich durch die gemütlichen japanischen Abhängefilme, die dort spielen, wahrscheinlich auch etwas geblendet. Ja, das ist ja so ein bisschen mein Problem, dass ich hier quasi sehr von Corona gebeutelt wurde, was mich halt doch so ein bisschen vom Reisen abgehalten hat. Na, also ich bin ja quasi an meinen Job gekommen, der mir ermöglicht, auch mal vielleicht irgendwo hinzureisen, gerade als Corona angefangen hat. Und da war ja ganz lange auch hier irgendwie die Regierung, die sagt, ah, vielleicht mal besser nicht reisen oder so. Da haben sie gesagt, oh, ihr müsst unbedingt reisen, sind aber auch die Zahlen schlagartig hochgegangen und so weiter. Also war alles so ein bisschen unangenehm. Das heißt, ich war vor allem viel so hier in den Nachbarstädten unterwegs. Natürlich Kyoto, wunderbar, aber jetzt komplett von Touristen zerfressen. Da will man eigentlich gar nicht mehr hin. Nara auch sehr schön. Auch halt so historische Stadt. Ja, aber das sind so die offensichtlichen Sachen, wo eh jeder hinfährt. Hier direkt an Osaka dran finde ich zum Beispiel Mino ganz schön. Ist so ein kleine Stadt, also gehört eigentlich noch zur Präfektur Osaka. Ist aber, glaube ich, nicht mehr Osaka-Stadt, also müsste eine einzelne Stadt sein. Die so einen Wasserfall hat und schöne Wanderwege und so Kram, ist ganz wunderbar. Wandern eben in Wakayama, Kuma no Kodo hatte ich in meiner anderen Folge erwähnt, ganz, ganz großartig. Okinawa war auch ganz toll, aber da war ich eigentlich nur besoffen, aber Tauchen war schön. Ich habe noch so viel Ecken, wo ich hin will. Als nächstes steht auf dem Plan, Anfang November nach Tokio zu fahren und in Yokohama den großen Gundam noch anzugucken, bevor sie den dann stilllegen nächstes Jahr. Ja, wir ein bisschen in Tokio rumhängen. Und Onomichi will ich unbedingt hin. Das ist ja von hier eigentlich nicht weg. Das ist ja Präfektur Hiroshima. Und da hat ja der Obayashi viele von seinen Filmen gedreht und es ist wohl ein ganz gemütliches Städtchen. Ansonsten ja halt Shikoku und Kyushu wären so ganz offensichtliche Reiseziele. Hokkaido war ich halt auch immer noch, ja, das ist auch so ganz am Ende. Da würde mich aber dann auch Aomori interessieren, was ja quasi das Nordende von Honshu, also der Hauptinsel ist. Also so direkt vor Hokkaido. Oh, ja, es gibt so viele schöne Ecken. Gibt ja auch noch irgendwie so ein paar Inseln, die irgendwie Vorbild für diverse Ghibli-Filme waren, wie jetzt hier irgendwie Mononoke oder so. Und ja, Haseninsel, Katzeninsel, alles mitnehmen. Aber ja, da komme ich jetzt, glaube ich, dann vielleicht irgendwann so dieses nächstes Jahr so ein bisschen dazu, mal mich ein bisschen mehr aufs Reisen zu konzentrieren, habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Naja, kommen wir zu deinem Kapitel 2. Anime! Ja, ich hab's tatsächlich auch noch zum Anime-Fan geschafft. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt zu gratulieren oder dich bemitleiden soll, denn ja, hast du halt noch was, was dein Leben, deine Lebenszeit frisst. Im besten Fall natürlich in sehr, sehr guten Formen, aber es gibt halt auch so viel schreckliche Anime. Also, ja, genau, also gucken wir mal, was du hier noch schreibst. Habe zuvor bei deinen Berichten eher nur mit halbem Ohr zugehört, was ich jetzt bereue. Bin noch blutiger Anfänger und dementsprechend für jegliche Tipps dankbar. Über Twitters Ex habe ich ja schon mal bei dir vorgefühlt. Bislang fühle ich mich im Yashke sehr, sehr wohl. Gemütliche Slice-of-Life-Geschichten mit bezaubernden Naturkulissen. Ich habe gesehen, dass du auch den wunderbaren Jurocamp-Film schon geschaut hast und für gut befunden, schon geschaut und für gut befunden hast, dessen Serie sogar noch wunderbarer ist. Ja, die habe ich auch immer noch nicht gesehen. Ja, es ist Camping und Überraschung, Food Porn. Ja, es gibt ja auch die Aalfolge da, ne? Aber daran ist doch gar nichts falsch. Toll auch, dass dort nicht nur das übliche Loner erreicht, dass Gruppengefühl gezeigt wird, sondern dass Solo-Camping der Hauptfigur trotzdem als wohl akzeptierte Neigung präsentiert wird. Hast du auch schon mal überlegt, einen Campingtrip zu machen? Die ganzen Orte der Show sind ja alle real und die Gegend um Mount Fuji sieht wunderbar aus. Ja, auch mit dem Selbstmordwald, der da irgendwie direkt um die Ecke ist. Ja. Also, wie sieht's aus? Moped, Zelt und Campinggeschirr zulegen und ab dafür. Wäre das was? Wäre ich vor Ort? Mich würde, glaube ich, nichts mehr halten. ja. Also, den Film habe ich gesehen, fand ich gut. Ich habe auch neulich irgendwie so ein, ist neulich schon ein bisschen her, ich habe mal angefangen zu lesen, so ein Bergsteig- und Kochen-Manga gelesen, war auch ganz nett. Dieses ganze Kram ist ja super beliebt, gerne auch so quasi in diesem Cute Girls Do Things, wie man, glaube ich, so schön sagt, oder Do Stuff, ich weiß es gerade nicht. Also, dass man quasi irgendwas mit niedlichen Mädchen macht, die irgendeinen banalen Bullshit machen und das ist dann plötzlich super beliebt, weil es niedliche Mädchen sind, die banalen Bullshit machen. Kommen wir gleich später noch zu, nämlich Bocce the Rock fällt eigentlich auch in diese Kategorie oder K-On! Oder so Sachen. Ne, also auch alles sehr, sehr simpel, sehr, sehr nichtssagend, aber ja, dieses ganze Ding, was du da beschreibst, das hat auch hier so einen Campingboom verursacht. Also da sind tatsächlich relativ viele Leute, die dann wegen solchen Sachen eben campen gehen. Und was du hier sagst, so dieses, man muss irgendwie so Mitglied der Gesellschaft werden, Gruppengefühl und so weiter. Und hier wird gezeigt, dass sowas allein zu machen, doch eigentlich auch ganz geil ist. Das ist mittlerweile, glaube ich, extrem verbreitet, was du auch bei realen Menschen gerne siehst, die einfach gerne Zeug alleine machen. Na, also hier ist es total normal, dass du alleine ins Kino gehst. Wenn ich Leuten sage, dass in Deutschland Leute sich nicht trauen, alleine ins Kino zu gehen, halten die mich für geisteskrank. Na, also ist kompletter Wahnsinn, nur alleine in ein Restaurant oder Café gehen, ist total gewöhnlich. Ne? Und das hat man bei uns, glaube ich, irgendwie noch nicht begriffen. Genauso eben auch das Solo-Camping. Also das ist, glaube ich, gerade sehr, sehr, sehr beliebt, dass Leute eben Zeit für sich nehmen, denn sie haben schon nicht sehr viel Freizeit und die dann eben mit dem füllen, was ihnen gefällt. Und ja, da hat eben dann Judocamp da viel, glaube ich, mit beigetragen. Du hast auch heutzutage so viele, gerade Manga, die sich irgendwie auf so super nischige Sachen spezialisieren, sei es Camping, Bergsteigen, Bier, was auch immer, alles, was irgendwie mit Essen zu tun hat, wird tausendmal abgehandelt. Finde ich eigentlich ganz cool, auch so dieses heile Welt-Ding, also wo auch gar nichts passiert. Slice of Life ist sehr, sehr beliebt. Ich glaube einfach, weil viele Leute von der Realität so frustriert sind, dass sie einfach hier so ein bisschen Aufregung dann auch nicht mehr ertragen und einfach nur hier sagen, hey, fickt euch alle, ich will hier einfach nur in Ruhe zelten. Einfach komplette Realitätsverweigerung, finde ich aber auch mal ganz gut. Hätte ich auch mal mehr Bock drauf eigentlich. Aber ja, gegen Campen gibt es eigentlich nichts einzuwenden. Muss ich mal schauen, ob ich das irgendwann mache. Jetzt ist ja auch ganz groß Gramping oder Glamping. Ich weiß gerade gar nicht, was es ist. Ist auf jeden Fall irgendwie so Glamorous Camping. Das heißt, du mietest dir da so ein feststehendes Zelt, was auch saugroß ist, mehr wie so ein Ferienhaus. Und da hast du auch so richtig mit Bett und Klimaanlage und allem Scheiß, kriegst irgendwie Essen vorgefertigt, kannst dann selber grillen. Also Kack kostet irgendwie so 10.000 Yen die Nacht. Und ja, finden Leute auch irgendwie geil. Verfehlt für mich ja irgendwie so ein bisschen den Zweck des Zeltens, aber ja, würde ich auch machen. Nee, hätte ich prinzipiell nichts gegen, muss ich mir mal nur überlegen, ob ich das alleine machen möchte oder ob ich mir da wen suche, der mitkommt. Aber ja, prinzipiell finde ich das nicht so verkehrt. Kostet halt auch wieder viel Geld, aber mal sehen, vielleicht eines Tages. Aber zurück zum Anime. Habe ja bislang nur eine Handvoll Shows geschaut. Würde aber natürlich gern deine Meinung zu denen hören, falls sie dir bekannt sind. Ich kann dir schon mal sagen, ich kenne die wahrscheinlich zum größten Teil gar nicht. Ganz oben ist ja Non Non Biodi, kenne ich nicht. Keine Ahnung. Die ich gerade zum zweiten Mal komplett durchgucke. Was ich so auch noch nie mit irgendeiner Serie gemacht habe. Also ich schon, aber diese nicht. Ist einfach der Gipfel des animischen Wohlfühlgefühls und dazu noch verdammt komisch und die Figur Renge, Nienpasu, schießt sämtliche Vögel ab. Wenn du mal Zeit und Lust hast, hier ist ein Clip mit einer der witzigsten Szenen der Serie, wo die Gruppe Kids der Serie im Klassenzimmer Krieg der Lineale spielen. Muss ich auch mal mit meiner Klasse ausprobieren. Gucke ich mir mal gerade an. Moment. Ja. Habe ich jetzt gesehen. Und ich denke, wenn dir das gefällt, dann wirst du sehr, 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 sehr viel finden, was da sehr ähnlich ist. Ja, ist halt so sehr typisch für diese, eben dieses Slice of Life-Ding. Gefühlt habe ich da 1 Million Serien gesehen, die eigentlich genauso sind, die sich genauso anfühlen. Irgendwie dieselbe Musik, dieselbe Art wie die Sprecherinnen in diesem Fall agieren und so weiter. Gibt es Unmengen. Mein Problem ist eher, dass ich dir jetzt gar nichts aus dem Stegreif nennen kann. Ja. Aber da findest du Unmengen, was so in die Richtung geht. Da hat vielleicht noch irgendwer auch ein paar gute Tipps für dich. Gerne in die Kommentare oder irgendwie direkt an Columbo Rolf auf Twitter. Ansonsten geschaut. Sound Euphonium. Gegebenenfalls hast du den Film schon geschaut. Ja, habe ich. Ich fand den sehr merkwürdig, aber schön. Ich muss auch dann dringend die Serie weitergucken. Die hat mir soweit ganz gut gefallen. Nee, lustig beim Film fand ich, also den neuesten davon, der jetzt gerade im Kino lief, dass der halt auf so einen Musikwettbewerb hinbaut und die Vorbereitung zeigt und da einfach den Musikwettbewerb überspringt und sagt, ah, hier sind die Gewinner. Ja, naja. War aber ganz hübsch. Und K-On! Habe ich auch nicht gesehen. Als zwei Musikband-Anime, die unterschiedlicher aber nicht sein könnten. Der eine besser geschrieben als so manches Hochglanzdrama, der andere mehr so, mehr die Sorte Linda, Linda, Linda. Und dann eben Judo Camp. Grenzt dich hinter NNB für mich. Flying Witch und Mitsubushi Colors. In der Pipeline Bocchi the Rock. Tari Tari, Tamako Market, Anohana, Hyuka und Yamano Susume. Das Einzige, was ich davon gesehen habe, ist Bocchi the Rock. Und eben ein bisschen hier Sound Euphonium. Bocchi the Rock ist natürlich ganz, ganz großartig. Aber kenne ich alles nicht. Na, also Titel vielleicht mal gehört. Also gerade Anohana kennt man halt dem Titel nach, aber nicht gesehen. So, jetzt kommt der schwierige Teil dieser Frage. Und zwar, jetzt bist du aber dran. Deine Lieblingsanimes und Geheimtipps und vielleicht auch welche, die in die Yashke-Richtung gehen. Die großen Epen wie Evangelion schrecken mich noch etwas ab, aber vielleicht gibt es ja Einstiegsdrogen, die etwas kompakter gehalten sind. Du wirst es wissen. Also ich möchte ja mal meinen, dass Evangelion sehr kompakt ist, denn die Serie hat nur 26 Folgen. Also das ist überhaupt kein Problem. Und dann kann man sich halt noch die, weiß nicht, 5 Filme sind es durch, die man sehen sollte. Also End of Evangelion, die 4 neuen. Das ist kein so großes Ding. Also das kann man locker gucken. Aber ja, was meine Lieblingsanime angeht, das ist ein Riesenproblem, denn ich habe gefühlt, war eigentlich nicht gefühlt, tatsächlich mein ganzes Leben lang Anime geschaut, teilweise auch sehr exzessiv, aber Das ist zum Großteil lange her. Also, ja, das ist ein bisschen schwierig, mitunter da große Empfehlungen auszusprechen, weil ich mich an vieles gar nicht so richtig erinnern kann, was ich gesagt habe. Ich tonnenweise geguckt, aber ja, keine Ahnung, ob ich da jetzt sinnvolle Empfehlungen geben kann. Deswegen habe ich jetzt einfach mal so Sachen gebrainstormt nach Phasen meines Lebens, wo ich weiß, dass ich sie gesehen habe, und je aktueller es wird, desto eher kann ich noch sagen, ob das gut ist oder nicht. Mein Problem ist halt, erstens bin ich scheiß alt, und zweitens habe ich schon immer so Anime eher phasenweise geguckt, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann gab es halt auch immer mal zwischendrin Jahre, wo ich gar nichts geguckt habe. Da hat er auch immer so ein bisschen damit zu tun, in welcher Gesellschaft ich bin. Und insofern, ja, ich habe einfach mal eine Liste gemacht mit so einem Haufen Titeln, die ich gesehen habe, an die ich mich minimal teilweise erinnern kann. Natürlich ganz, ganz zurückgehen wollen in graue Vorzeit, als Menschen noch Fell hatten. Habe ich zum Beispiel gesehen, der Captain Future. Kann ich dir auch nicht sagen, ob das tatsächlich gut war oder ob das einfach nur so Nostalgie-Vernebelung ist. Der Soundtrack ist auf jeden Fall geil, der deutsche zumindest. Heidi habe ich auch gesehen. Heidi kann ich mich ganz gut erinnern, weil ich zu Uni-Zeiten in einem Kino in Braunschweig den quasi Pilotfilm gesehen habe, mit meiner damaligen Freundin und einer Mutter und ihrem kleinen Kind. Das war vielleicht so 4 oder so. Und das Kind ist abgegangen wie Sau. Und es war tatsächlich ganz niedlich, weil ich kann mich erinnern, das Dramatischste, was in diesem Film geschieht, ist ein Gewitter. Und es ist niedlich. Und dann haben wir so ganz viele Titel, die damals, glaube ich, jeder irgendwie kannte. Irgendwie die Rock'n'Roll Kids oder Hallo Kurt, die Kickers und Sailor Moon. Ja, das existierte. Also Sailor Moon kennen, glaube ich, zumindest alle und wissen, ob das noch gut ist oder nicht, aber ich nehme an schon. Die Schatzinsel habe ich noch als relativ gutes Ding von damals in Erinnerung. Und natürlich der große heilige Gral aller Nostalgiker, Saber Rider. Habe ich aber auch irgendwie seit 100 Jahren nicht gesehen. Kann auch so ein Nostalgie-Ding sein, was man sich heute nicht mehr anschauen kann. Das war irgendwie so die Frühphase, na, als so Kram im Fernsehen lief. Da habe ich noch 10 Millionen andere Titel vergessen. Gab noch mindestens zwei, drei andere Fußball-Anime, zum Beispiel die tollen Fußballstars, also Captain Tsubasa lief auf jeden Fall. Die Samurai Pizza Cats, so Sachen. Ich habe damals alles geguckt, was irgendwie an Zeichentrick im Fernsehen lief, egal wo es herkam. Und da war eben auch natürlich ganz viel Georgie. Und eine fröhliche Familie. Ich bin immer noch so ein bisschen verstört. Habe ich das richtig im Sinn? Kann das bitte jemand kommentieren? Hat Georgie tatsächlich so leichte Inzest-Vibes gehabt? Sie war doch da irgendwie in ihren Bruder, Schrägstrich, eigentlich nicht Bruder verliebt oder irgendwie so Kram. Ich weiß es nicht mehr. Hat mich damals so ein bisschen irritiert, was da abgeht. Das war dann irgendwann in so einer Region, wo ich mir dachte, das ist nicht für mich geeignet als Kind. Aber ja, dann kam so die große Phase, als Anime auf Video erschien und dann auch bald auf DVD. Und das war so Ende der 90er, Anfang der 2000er, hatte ich dann so 4, 5 Jahre, wo ich exzessiv alles geguckt und gelesen, vor allem gelesen. Das war eher so die Manga-Phase. Habe, was irgendwie in Deutschland verfügbar war. Und da gab es zum Beispiel auch die wunderbare Erfahrung, Akira zu schauen, also den Film, den sowieso jeder kennt. habe ich damals, glaube ich, meinen Bruder überredet, dass wir den aus der Videothek ausleihen, und er ist dann einfach bei eingeschlafen. Und ich war so irgendwo zwischen total begeistert und so leicht verwirrt. Ja, war ganz geil. Aber so ein paar Titel, die damals auch jeder geguckt hat, natürlich Dragon Ball kam da irgendwie ganz groß. Ist auch eher sowas, was ich als Anime unerträglich finde. Nicht wegen der gefürchteten Filler-Folgen, na, also wo irgendwas neu zugedichtete Handlung kam, sondern Filler-Folgen im Sinne von irgendwie der Kampf gegen Freezer wird über 700 Millionen Folgen gestreckt. Das hat mich damals dann doch ein bisschen angekotzt. Also da eindeutig bevorzugt den Manga. Ja, Evangelion fällt da natürlich auch in die Zeit rein. Record of Lodoss War, so ein sehr traditionelles Fantasy-Ding, was glaube ich auch heute noch ganz geil ist. Also der Stil und die Animation sind auf jeden Fall wunderbar. Dann noch gesehen in Tenchi Muyo, was glaube ich so ein bisschen so in die Harem-Love-Romance-Comedy-Richtung ging. Seit den späten 90ern nicht mehr gesehen, kann ich dir nicht sagen, ob das gut ist oder nicht. Gunsmith Cats und das Spin-off Riding Bean, so als Action-Ding, wollte ich mir schon ewig nochmal wieder anschauen. Und ich habe auch die Manga hier, und das ist, glaube ich, doch noch ganz geil. Also gerade der Stil ist schon sehr, sehr geil. Musik ist gut. Ja, und hat es geschafft, dass ich mich überhaupt für ein Auto auf dieser Welt begeistern kann, ich den Shelby Cobra GT. Der ist schon ganz geil. Ich kann sonst nicht viel mit Autos anfangen, aber das Ding hat mir schon gefallen. Und dann in der Zeit natürlich so der ganze Gewalt-Splatter-Kram, der da so kam, sei es MD-Geist, Ninja Scroll, Wicked City und so Sachen. Hat man halt mal gesehen, ich kann mich kaum dran erinnern. Ist auch sowas, wo ich so halb interessiert dran wäre, das nochmal nachzuholen. So, und dann haben wir aber die Sachen, die dann eher so in der Uni geguckt wurden. Da kann ich mich da auch fast dran erinnern. Da kann ich dir zum Beispiel zumindest ein paar Titel sagen, wo ich weiß, dass sie sehr gut sind. Und als erstes habe ich mir hier aufgeschrieben, Beck, den habe ich gleich auch schon ein bisschen früher gesehen. Aber der fiel da irgendwo rein, habe ich auch den Manga gelesen. Bin ich auch gerade wieder dabei, den Manga zu lesen. Halt ein ganz, ganz großartiger Band-Anime-Manga. Manga ist natürlich viel, viel umfangreicher. Ich glaube, der Anime war auch sehr gut. Gibt es auch einen Realfilm, von dem ich auch sehr mochte. Aber ein bisschen mehr auf eine erwachsene, männlichere Zielgruppe zugeschnitten, daher halt nichts mit niedlichen Mädchen, die irgendwie Dinge machen, sondern schon mit so halb erwachsenen Menschen. Dann hier Haruhi Suzumiya, Pflichtprogramm, wenn du auf dieses Slice of Life Kram stehst, war so eins der ganz, ganz großen Dinger damals, die eigentlich elementar Anime verändert haben, muss man eigentlich gesehen haben. Endless Eight sollte man auch gesehen haben, also 8 Folgen der zweiten Staffel. Es verursacht aber Leid, also sehr großes Leid. Ich kann es nicht ruhigen Gewissens empfehlen, man sollte es trotzdem gesehen haben. Also zumindest einmal. Das guckt man kein zweites Mal. Was dir vielleicht aus meiner Reihe hier mit am besten gefallen könnte, ist Nichijou, das heißt schon vom Titel her Alltag. Und das ist eben basierend auf so einem Yonkoma-Manga, also so ein Gag, 4-Panel-Gag-Manga, über eben so kleine Mädchen und Jungen in der Schule, die Alltag erleben. Da ist noch irgendwie ein Roboter dabei. Es ist total grotesk und abgefahren und komplett bescheuert und ganz, ganz phänomenal gut, was ich damals dann in unserem Anime-Club an der Uni gesehen habe, denn wir wurden immer wieder ermutigt, uns, naja, Fansubs zu organisieren und die dann kollektiv zu gucken, hat unsere Dozentin uns empfohlen. Weil man ja sonst an das Zeug nicht rankommt. Genau. Attack on Titan hat damals angefangen, ist ja bis heute nicht fertig. Und ich habe auch den Anime dann irgendwann aufgegeben und bin auf den Manga umgestiegen und habe das Ende bis heute nicht so ganz verdaut, weil schon ziemlich grotesk und doof ist. Hat auch ein paar sehr abenteuerliche Wendungen drin, wo es fast schon irgendwie in so eine sehr rechte Ecke ging, so halb angetäuscht. Ja, bisschen schwieriger Autor. Ich glaube, das fällt sowieso nicht in die Rolf-Kategorie. Was da eher reinpasst, ist Nodame Cantabile. So ein Musikschuldings, glaube ich. Da ist ein Mädchen, das sehr gut Klavier spielen kann, aber mehr so intuitiv, wenn ich mich recht entsinne. Und die kommt dann eben an so eine elitäre Musikschule für klassische Musik, wo sie dann eben so ein bisschen umlernen muss auf dieses sehr strikte. Und ich weiß nur noch, ich habe es teilweise als Realserie gesehen und teilweise als Anime. Frag mich nicht, hat sich, glaube ich, nicht viel genommen, kann man, glaube ich, beides ganz gut gucken. Und dann natürlich das ganze Ding aus der Ecke, Trigger. Inferno Cop, ganz, ganz großartiger Bullshit, ähnlich doof. Ninja Slayer sollte man nicht binge-watchen, sondern vielleicht mal hier und da eine Folge gucken, dann kann man es ertragen. Killer Kill, wahrscheinlich die beste Serie, die sie gemacht haben. Little Witch Academia, quasi Harry Potter in moralisch weniger fragwürdig mit einer Hexenschule, super. Space Patrol Luluco, auch so die Richtung Inferno Cop, komplett gaga Bullshit. Und dann auch so ein bisschen in diese Slice of Life-Ecke, When Supernatural Battles Became Commonplace, wo der Protagonist so eine komplett nutzlose Superfähigkeit hat und seine ganzen Freunde auch irgendwie so irgendwelche tollen Superfähigkeiten bekommen und dann aber einfach nur so Alltag erleben, während im Hintergrund irgendwie ein epischer Krieg läuft, der aber für die Handlung nicht relevant ist und deswegen eigentlich nicht wirklich thematisiert wird. War ganz cool. Und deutlich später habe ich dann noch gesehen, eine der neueren Serien, die habe ich jetzt hier aber aus Gründen des Zusammenhangs mit reingeschmissen. BNA, Brand New Anime, war ganz niedlich, nicht so gut wie die anderen. Und dann haben wir andere Dinge. Ich glaube, Gurren Lagann war auch irgendwie von Leuten, die dann später irgendwie mit Trigger zu tun hatten, geht in eine ähnliche Richtung, so Riesenroboter, ziemlich bescheuert und hat dann irgendwie so zwei Stellen in der Handlung, wo es super ernst und dramatisch wird. Hat mich so ein bisschen irritiert, diese Tonalitätswechsel, aber auch eine sehr, sehr gute Serie. JoJo's Bizarre Adventure, brauche ich euch nichts zu sagen, phänomenal gut, muss ich unbedingt mal weitergucken. Wir müssen das unbedingt mal im Podcast weiter besprechen. Hier, Katze, los. JoJo's Bizarre Adventure ist großartig, wenn man ein bisschen auf Action steht und komplett blöden Schwachsinn mag. Dann habe ich noch gesehen, Mob Psycho 100, quasi das bessere One Punch Man. One Punch Man fand ich aber auch gut. Ich mochte auch die zweite Staffel, ist nichts falsch dran. Das ist aber eher so ein Ding, wo ein Aufschneider, der behauptet, irgendwie so telekinetische Fähigkeiten zu haben und Geister vertreiben zu können, dann auf einen Jungen trifft, der tatsächlich Fähigkeiten hat und ihn dann eben ausbeutet, um Geschäfte zu machen. Und einfach noch als Film reingeworfen. Ich habe ja hier jetzt fast keine Filme reingeworfen, weil die Filme, glaube ich, sowieso generell bekannt sind. Redline, schaut Redline. Redline ist Liebe. Es steht sogar am Ende auf dem Bildschirm. Und das ist ein ganz, ganz fantastischer Film. So, und das war so ungefähr das Zeug, was ich so zu Uni-Zeiten geguckt habe. Gerne auch mit dem kleinen Michael. Dinge, die ich noch alleine und später vielleicht geguckt habe. Gaikotsu Shotenin Honda-san, ich habe den englischen Titel nicht im Sinn, ist irgendwas Skull Bookshop Angestellter Honda oder so, ich habe keine Ahnung. Fand ich ganz nett, so ein bisschen halt der Alltag in einer Buchhandlung. Gute Comedy, kann man mal gucken, ist recht kurz. Dann ein paar Sportsachen, Kudokono no Basket, halt Basketball mit Superpower. Haikyuu, Volleyball mit Rolling Thunder, beides große Sportserien. Ich mag Sportserien, kann man gut gucken. Ich habe letztes Jahr das erste Gundam gesehen. ein bisschen altbacken in der Erzählweise. Ich fand es aber phänomenal gut. Ich möchte auch eigentlich gerne mehr Gundam gucken, habe ich aber noch nicht geschafft. Aber halt so eine der wegweisenden, super relevanten Sci-Fi-Serien, die bis heute super groß sind und ja, gucken. Chainsaw Man habe ich mal angefangen zu gucken, scheint auch sensationell zu sein. Vielleicht ist der Manga sensationeller, aber ja, schien mir auf jeden Fall super zu sein. Ich habe ein bisschen gesehen, How Heavy Are the Dumbbells You Lift? Weil als ich angefangen habe, ins Fitnessstudio zu gehen, mir plötzlich alle GIFs davon gepostet haben, habe ich reingeguckt. Ist eine ganz nette Comedy, dezent obszön, nicht so obszön wie der Manga, der geht dann noch ein paar Schritte weiter. Aber ja, Mädchen gehen ins Fitnessstudio und dann ist dieser Trainertyp, der immer ganz schmal ist und wer seine Muskeln anspannt, explodiert sein Trainingsanzug. Und das ist halt doof und albern und kann man mal ganz gut gucken. Stichwort doof und albern. Ich habe ein bisschen gesehen, der Udo Seyatsuda. Muss ich irgendwann mal weitergucken, weil das wohl mit der Zeit deutlich besser und ansprechender wird. Am Anfang hast du da halt viel Pipi-Kaka-Bruste-Humor, ist aber trotzdem schon mal sehr niedlich und durchaus ulkig. Damit meine ich aber auch die alte Serie. Die neue habe ich nur eine Folge gesehen, also die Remake-Serie, und die hielt sich schon so ein bisschen an die alte, in etwas weniger schön vielleicht, aber. Ich habe keine Ahnung, wie sich das entwickelt hat. Wenn, dann würde ich einfach die alte gucken. Dann eben Bocchi the Rock. Phänomenale Musikserie. Wir haben eine Folge zu gemacht. Unbedingt gucken. Großartig, Spaß. Und ich habe dann zuletzt noch angefangen, die Detective Conan Filme zu gucken, die mir auch großen Spaß machen. Ich habe es ja eigentlich nicht so mit Krimis. Aber irgendwie hat mich das dieses Jahr so ein bisschen interessiert und ein bisschen gepackt und ich schaue die auch irgendwann mal weiter, aber ich habe mir da auch vorgenommen, die Shin-Chan-Filme zu gucken. Das ist ja auch so ein Unterfangen. So, und ich glaube, das ist einfach eine gute Pause hier für so einen kleinen Schnitt, denn bei mir ist schon ganz schön spät, ich bin gerade schon ein bisschen müde und wir haben noch so knapp eine DIN A4-Seite Mail, die machen wir einfach nochmal in einer separaten Folge. In diesem Sinne erstmal. So, und jetzt hier, wie versprochen, noch ein bisschen Godzilla-Gerede. Also Godzilla minus one oder auf Japanisch Gojira minus Ichiten Zero. Denn irgendwie ist es minus 1.0 und nicht minus 1, warum auch immer die 0 wichtig ist. Ich habe den jetzt gesehen ohne Untertitel und ohne alles, wie immer. Kann deswegen jetzt auch nicht behaupten, dass ich alles wundervoll perfekt verstanden hätte, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe, glaube ich, so generell generell den Film verstanden, aber könnte natürlich sein, dass ein paar mehr oder minder positive wie auch negative Elemente im Dialog irgendwo verloren gingen und ich schäme mich nicht, dann vielleicht irgendwo ein bisschen Quatsch geredet zu haben. Ihr solltet ihn euch zumindest, glaube ich, mal anschauen, wenn ihr Monster- und Godzilla-Filme mögt. Also so viel vorweg, ich würde ihn durchaus empfehlen, auch wenn er so ein paar Probleme hat. Das Hauptproblem haben alle schon kommen sehen aus riesiger Entfernung. Ich nicht ganz so sehr, weil ich mit den Filmen des Regisseurs nicht so vertraut bin. Und zwar ist der Regisseur Takashi Yamazaki, den ich bisher nur kannte von Returner und dem Lupin 3, der erste, quasi. Lupin der dritte, der erste. Und davon, dass seine Filmreihe Always immer sehr groß angepriesen wurde. Und davon, dass seine zwei Doraemon-Filme wohl relativ gut ankamen. Und ansonsten habe ich halt so nichts weiter von ihm auf dem Schirm gehabt. Aber im Zuge von Godzilla, der Ankündigung und so weiter, wurde auch noch mal viel besprochen. Ein Film namens Eien no Zero, also auf Englisch The Fighter Pilot. Ein sehr patriotischer Film über einen Kamikaze-Piloten, der wohl auch von so einem relativ rechten Menschen, also der wohl die Vorlage von einem relativ rechten Menschen geschrieben und jetzt sah ich schon von einigen Leuten, die dann sagten, dass sie auch solche Tendenzen in Yamazakis Gesamtwerk schon öfter gesehen hätten und dass er wohl so ein kleiner Geschichtsromantisierer wäre, der da irgendwie so ein bisschen sehr diese Kriegsvergangenheit toll findet. Und ja, das merkt man hier leider auch so ein bisschen im Film. Das ist dann so der große Negativpunkt. Kommen wir aber einmal ganz kurz zur groben Geschichte. So nach dem Krieg, wir haben einen Protagonisten gespielt von Ryunosuke Kamiki, der hier eine sehr, sehr blasse Figur spielt. Man kennt ihn vor allem als Sprecher von diversen Ghibli-Filmen oder auch aus den Kenshin-Filmen. Ich glaube, sein Debüt war in Survive Style 5 plus. Und der spielt hier so einen relativ blassen, auch so Kamikaze-Piloten, der aber halt überlebt hat und sich jetzt dafür sehr schuldig fühlt oder dem Schuld gegeben wird, dass er nicht ordentlich gestorben ist, sondern hier seine Kollegen alle draufgegangen sind und er halt immer noch da ist. Und dann taucht auch relativ zackig Godzilla auf und bringt relativ grausam und brutal viele, viele Menschen um. Also, ja, und dann geht das über so ein paar Jahre, der Wiederaufbau des Landes, der sehr romantisch dargestellt wird. Unser Protagonist fängt so eine quasi Beziehung an mit einer Frau, die irgendwo noch ein Kind gefunden hat. Also ist das so eine Patchwork-Familie, die er so vor sich hin dümpelt. Und es ist alles ganz nett und niedlich und jetzt nicht weiter schlimm, aber man merkt schon, da ist so ein bisschen eben dieses, ah hier, die großartigen Menschen, die nach dem Krieg dieses wundervolle Land wieder aufgebaut haben, schwingt da so ein bisschen mit. Also es ist jetzt nicht so krass explizit, aber man merkt schon, da wird alles sehr blumig und schön dargestellt, bis dann eben das Monster wiederkommt, das dann quasi Atombomben auf das Land abwirft. Also dieser Godzilla, Nuklearatem, der wird hier tatsächlich dargestellt mit Pilz und allem Kram. Und greift dementsprechend halt wieder die Kriegsgeschichte dann auf. Das kommt dann noch zusammen mit dem, dass unser Protagonist dann so Sachen sagt, wie für ihn ist der Krieg noch nicht vorbei und das geht immer noch weiter und so. Und ja, man kennt es aus vielen amerikanischen Filmen, wo sowas ähnlich gehandhabt wird. Du hast so die Kriegsveteranen, für die im Herzen irgendwie der Krieg nie so richtig aufhört und die dann sich irgendwie in abstruse Schlachten stürzen, um ihr Land doch nochmal zu beschützen. Und in diese Kerbe schlägt dieser Film eben auch ganz derbe. Und es ist ein bisschen miefig, eklig halt, aber ich weiß nicht, hat mir jetzt nicht den Film komplett verdorben, aber ja, es hat so ein bisschen ekligen Mief. Und hätte ich gut drauf verzichten können. Ja, also je nachdem, wie man das dann auslegen möchte. Entweder sind es dann halt die Leute, die dann irgendwie doch einen Weg finden, mit ihrem Trauma abzuschließen, wenn man es ein bisschen positiver auslegen möchte. Oder wenn man es ein bisschen negativer auslegen möchte, dann haben wir jetzt eben eine erneute Bedrohung, die eben so schlimm ist wie eben die Atombomben, die auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden. Aber diesmal halten die Helden durch und werden eventuell einen Sieg erringen. Ne? Aber ja, je nachdem, wie man es eben auslegen möchte, je nachdem, wie sehr einen diese Tonalität ankotzt, ist das eben so eine Frage, ja, wo man mit sich selbst ausmachen muss, wie schlimm man das findet oder ob man das überhaupt schlimm findet. Ich glaube, ganz viele Leute wird das überhaupt nicht stören, weil das wirkt tonalitätsmäßig nicht so anders ist von dem, was wir von amerikanischen Filmen kennen. Also, da kann man dem jetzt auch nicht viel mehr vorwerfen als in denen dann, aber es ist halt wirklich so ein bisschen sehr heroisch und überhaupt, was man dem Film dann zum Glück zum Schluss nicht vorwerfen kann, ist, dass er dann am Ende nicht die Kamikaze-Geschichten heroisiert und positiv darstellt, sondern schon irgendwie anklingen lässt, dass vielleicht das Verheizen von Leuten auf diese Art und Weise nicht so geil war. Also ja, ist jetzt auch nicht so ganz hundertprozentig in Unterstützung der damaligen Regierung und wie der Krieg geführt wurde und so weiter. Also ich bin mir da auch noch nicht so sicher, wie es ich davon halten soll. Wie gesagt, also ich fand es jetzt nicht katastrophal, aber ein bisschen eklig und der Protagonist, der ist ein bisschen lahm. Sakura Ando spielt eine Rolle, die ist komplett, ja, warum ist die überhaupt da drin? Die ist komplett verschenkt. Ein paar andere Schauspieler sind schon ein bisschen besser. Dieser verrückte Wissenschaftler, den es da gab. Ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm, welcher Schauspieler das war. Der war aber zumindest ganz unterhaltsam in seiner Rolle als verrückter Wissenschaftler. Und ja, ich glaube, das war Kuranosuke Sasaki eventuell. War er das? Ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls, nee, das war Hidetaka Yoshioka. Ja, also, wie gesagt, ein bisschen alles schwierig. Die ganze Geschichte um die Menschen ist auch nicht so wahnsinnig interessant. Die Monster-Szenen sind halt bombastisch gut. Die sind absolut fantastisch. Großer Spaß. Vor allem, weil hier sehr, sehr stark eben auf die Grusel-Horror-Elemente eingegangen wird. Also die ersten zwei, drei Auftritte Godzillas haben auch so einen richtig fiesen Horror-Soundtrack drunter. Ich weiß gar nicht, ob das einfach nur so Geräusch ist oder ob man das Musik nennen möchte. Aber es ist auf jeden Fall so richtig unangenehm, eklig und fies. Und später wird das dann eher gewechselt zu so einem klassischen Godzilla-Soundtrack, was ich ein bisschen schade fand. Ich meine, klar, ist schön, die klassische Musik zu hören, die gehört auch irgendwie dazu. Aber ich hätte es eigentlich schöner gefunden, wenn man diese Tonalität komplett durchzieht und das komplett gruselig macht. Es gibt auch zum Schluss noch so einen richtig eklig kitschigen Twist. Ich meine, sieht jeder kommen, der den Film guckt. Also das ist keine Überraschung, aber ist ein bisschen, boah, warum? Warum musste das drin sein? Und ja, es ist, sagen wir mal, durchwachsener Film. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, das sind Kritikpunkte, also zumindest, dass diese Geschichte um die Menschen nicht so wahnsinnig toll ist und die Figuren vielleicht ein bisschen blass sind. Das ist ein Godzilla-Film. Bei wie viel Godzilla-Filmen hatten wir das schon? Bei sehr vielen, ne? Also, ich nehme an, Godzilla-Fans haben da nicht viel zu beklagen. Wie gesagt, diese Tonalität muss jeder mit sich selbst ausmachen. Die Monster-Szenen sind wahnsinnig gut. Die Effekte sind auch saugut. Und alles wunderbar inszeniert, wunderbar fies, wunderbar schlimm. Und ja, wer so ein bisschen halt eher auf Godzilla für Erwachsene steht, der wird hier gut bedient. Und wer halt eher so dieses Monsterkampf gegen Monster will, kriegt hier halt gar nichts. Es gibt als einziges Monster Godzilla. Und ja, bleibt eigentlich sonst nicht viel mehr zu sagen. Ich werde mir, glaube ich, hoffentlich dann irgendwann nochmal mit Untertiteln anschauen können. Der läuft vielleicht auch nochmal mit Untertiteln. Und dann kriege ich vielleicht auch nochmal mit, wie schlimm oder wie wenig schlimm diese Geschichte tatsächlich auszulegen ist. Aber ja, ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen für Godzilla-Fans, wenn man eben mit diesen kleinen Problemchen klarkommt. Und ein Problem habe ich vergessen. Natürlich ist das große Finale nicht der beste Godzilla-Auftritt, sondern der ist irgendwo eher so in der Mitte. Und das ist auch ein bisschen schade. Also da ist die Kurve so ein bisschen verkackt. Aber ja, insgesamt ein guter Film. Also wenn er gut ist, dann ist er so richtig gut. Und wenn er schlecht ist, dann ist er ein bisschen miefig, ein bisschen irr. Aber insgesamt würde ich sagen, ist gut und sehenswert. Schaut ihn euch an, habt Spaß. Und jetzt ist hier diese Folge wirklich vorbei. bis zum nächsten Mal. Tschüss.